Mai 2025. Bei Razzien in mehreren Bundesländern werden 5 Jugendliche als mutmaßliche Rechtsterroristen festgenommen. Mein Kollege Kolja Schwarz zu den Hintergründen des Falles.
Sie nennen sich Letzte Verteidigungswelle und verstehen sich als letzte Instanz zur Verteidigung der deutschen Nation. So der Vorwurf der Bundesanwaltschaft. In den frühen Morgenstunden des 21. Mai 2025 lassen die Ermittler zeitgleich in mehreren Bundesländern durchsuchen. 5 junge Menschen werden festgenommen, 3 weitere sitzen zu diesem Zeitpunkt bereits in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft ist davon überzeugt, bei der letzten Verteidigungswelle handelt es sich um eine rechtsextreme terroristische Vereinigung. Ihr Ziel, so der Vorwurf, durch Gewalttaten gegen Migranten und politische Gegner einen Zusammenbruch des demokratischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen. Insbesondere durch Brand- und Sprengstoffanschläge, gegebenenfalls auch mit tödlichem Ausgang. So sollen 2 der mutmaßlichen Mitglieder im Oktober 2024 ein Kulturhaus im brandenburgischen Altdöbern angezündet haben. Das Gebäude brannte vollständig aus. Die Betreiber des Kulturhauses, die im selben Gebäudekomplex lebten, wurden nur durch Zufall nicht verletzt. Im Januar 2025 versuchten 2 andere Mitglieder mit einer Feuerwerksbatterie eine Asylbewerberunterkunft im thüringischen Schmölln in Brand zu setzen. Inzwischen hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen die Mitglieder der letzten Verteidigungswelle am Oberlandesgericht in Hamburg erhoben. Dort wird voraussichtlich in den nächsten Monaten der Prozess beginnen. Neben den schweren Vorwürfen sorgt vor allem eines für Erstaunen: das junge Alter der Beschuldigten. Sie sind zwischen 14 und 18 Jahre alt.
Ein Beitrag meines Kollegen Kolja Schwarz war das. Sehr junge Täter, Jugendliche, die sich radikalisieren. Das kommt immer häufiger vor, zeigt eine aktuell veröffentlichte Studie des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, die sich mit dem Phänomen Teenage Terrorists in Deutschland beschäftigt. 37 Fälle haben die Forscherinnen und Forscher für die Studie untersucht und dafür Ermittlungs- und Gerichtsakten ausgewertet. Das Durchschnittsalter der Täter in den untersuchten Fällen beträgt 16 Jahre. Einige von ihnen waren zum Zeitpunkt der Taten sogar unter 14 Jahre alt und damit noch nicht einmal strafmündig. Alle untersuchten Fälle haben eines gemeinsam. Die Jugendlichen gehören oder gehörten der sogenannten Terrorgram-Szene an. Daniel Köhler ist wissenschaftlicher Referent beim Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg und einer der Hauptverantwortlichen der Studie. Er erklärt, was es mit der Terrorgram-Szene eigentlich auf sich hat.
Ja, der Begriff Terrorgram ist eine Art Wortneuschöpfung, Zusammensetzung aus Terrorismus und Telegram, der Chat-App Telegram, die, glaube ich, alle kennen. Immer mal wieder in den Medien, weil die Firma lange nicht mit den deutschen Sicherheitsbehörden kooperiert hat und dort auch natürlich sehr viel merkwürdige, schwierige kriminelle Szenen unterwegs sind. Und bei Terrorgram handelt es sich letztendlich um die rechtsterroristische, rechtsextremistische virtuelle Szene, schwerpunktmäßig auf dieser App. Die sind auch auf anderen Chat-Plattformen aktiv, aber traditionell auf Telegram sehr stark beheimatet.
Und das, was die Jugendlichen in dieser Szene vorhaben und zum Teil auch umsetzen, sind keine harmlosen Jugendstreiche, sondern schwere Gewalttaten. In den Fällen, die Köhler und seine Kollegen untersucht haben, waren die Anschlagspläne der Jugendlichen sogar konkret und teilweise schon weit fortgeschritten.
Und das haben wir auch herausgefunden, dass ein Großteil von denen deutlich fortgeschritten die Anschläge schon vorbereitet hat. Ja, die haben sich genau Gedanken gemacht, wann, wo, wie, haben die Schule teilweise online nachgebaut auf Roblox und Minecraft, damit sie den Weg in die Klasse üben können, dass sie wissen, wo habe ich den besten Schusswinkel.
Doch wie kommen derart junge Menschen mit der Terrorgram-Szene überhaupt in Kontakt? Einen Grund sieht Köhler in der Corona-Pandemie.
Mit der Corona-Pandemie sind viele Jugendliche einen gewissen Zeitraum erstmal aus ihrem normalen Offline-Leben herausgerissen worden. Hobbys, Schulbezüge, die sind ruckartig abgebrochen worden. Sie haben sich dann sehr viel online bewegt, verstärkter online in virtuellen Bereichen bewegt.
Gleichzeitig hätten extremistische Akteure die Gunst der Stunde erkannt und zum Beispiel Propagandavideos hochgeladen, so Köhler. Auffällig sei, dass die Jugendlichen überwiegend nicht rekrutiert worden seien, sondern selbst aktiv nach Videos etwa von bekannten Schulattentaten gesucht hätten. Der Algorithmus der Social-Media-Plattform würde dann dafür sorgen, dass die Jugendlichen mit ähnlichen Inhalten überschwemmt worden seien.
Es gab zum Beispiel eine Initiative des Islamischen Staates, das nannte sich Dschihadflix, ja, wie Netflix. Die haben einfach Online-Gruppen geöffnet, haben dort ihre Propagandavideos hochgeladen und wollten halt massiv Jugendliche erreichen, die jetzt verstärkt online sind, vielleicht auch sich einsam fühlen, keine Hobbys mehr nachgehen können, vielleicht auch frustriert sind, weil sie eben sich aus der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen.
Aber nicht alle jungen Menschen, die viel online sind, werden automatisch zu Terroristen. Die Studie zeigt, viele der Jugendlichen der Studie haben familiäre Vernachlässigung erfahren oder wurden in der Schule gemobbt. In vielen Fällen waren sie auch psychisch krank oder zeigten zumindest deutliche Anzeichen für eine psychische Erkrankung. Die Terrorgram-Szene sei für die Jugendlichen deshalb besonders attraktiv, weil sie dort bekommen, was sie so dringend suchen.
Da bekommen die Anerkennung, Status, Glorifizierung, die können zu Helden werden. Ja. Und das spielt tatsächlich eine große Rolle und zeigt uns insbesondere, dass bevor die zu Tätern werden, sind sie erstmal Opfer.
Auffällig ist auch, in allen 37 untersuchten Fällen handelt es sich um Jungen. Ein Grund sei ein ausgeprägter Frauenhass in der Szene, so Daniel Köhler.
Die halten sich grundsätzlich als Jungs und Männer für wertvoller, für besser als Mädchen und Frauen und leiten daraus dann eben auch so einen, ja, tatsächlich so einen Machtanspruch ab. Und innerhalb dieser Szene, der Terrorgram-Szene, wird jede Form von Gewalt gegen die Gesellschaft, aber auch gegen Frauen, Gleichberechtigung, Feminismus gefeiert und glorifiziert.
Dieser Frauenhass schrecke Mädchen vor der Terrorgram-Szene ab. Die Radikalisierung in der Terrorgram-Szene geschieht keineswegs heimlich. Eltern, Lehrer und Jugendämter bemerken den Prozess oft, schätzen die Gefahr aber falsch ein.
Wir haben Kinder, Jugendliche in den Akten, die berichten, dass sie Stimmen im Kopf haben, die ihnen sagen, sie müssen alle anderen Mitschülerinnen und Schüler umbringen. Das sagen die den Lehrkräften, das sagen die ihren Eltern. Ja. Ich habe einen Fall im Kopf, der schreibt seiner eigenen Mutter über WhatsApp, ich schreibe gerade an meinem Manifest für den Schulamoklauf, willst du das mal lesen? Und die Mutter, und er beschreibt seine eigene Obduktion, ja, und die Mutter reagiert mit, ja, klingt ganz spannend, schick doch mal rüber.
Trotz der erschreckenden Befunde gibt es auch Hoffnung. In 2/3 der untersuchten Fälle waren die Jugendlichen zum Zeitpunkt der Studie bereits aus der Szene wieder ausgestiegen und zum Teil auch sehr gut im Leben integriert. Nachdem die Polizei tätig geworden ist, seien viele Jugendliche also gewissermaßen aufgewacht. Ein solcher Fall ist Daniel Köhler besonders im Kopf geblieben.
Das war ein Jugendlicher, der dann auch in U-Haft gekommen ist. Und dann gab es 2-3 Monate, nachdem die U-Haft begonnen hat, gab es ein Kontaktgespräch mit der Polizei. Und da gibt es einen Vermerk sozusagen in Akten. Und die beschreiben, dass der ein völlig anderer Mensch ist. Ja. Der kommt denen freudestrahlend entgegen, sagt, es ist so toll hier, ich möchte hier gar nicht mehr raus. Endlich kann ich in Ruhe Sport machen. Ich habe geregelten Tagesablauf, ich kriege hier warmes Essen. Ich habe hier Zugang zur Psychotherapie. Ich habe hier Freunde, mit denen ich was machen kann. Und ich bin endlich aus dieser Online-Bubble raus. Ich habe keinen Zugriff auf ein Handy und das tut dem total gut. Ja.
Auch wenn das Eingreifen der Polizei in allen Fällen dazu geführt hat, dass die Jugendlichen ihre Anschlagspläne nicht durchführen konnten, betonen die Macher der Studie, das Problem der sich radikalisierenden Jugendlichen sollte nicht als reines Polizeiproblem behandelt werden. Um Jugendliche und damit auch die Gesellschaft besser zu schützen, brauche es zum einen mehr Therapie und Beratungsangebote, sagt Daniel Köhler. Außerdem seien aber wir alle gefordert.
Und da müssen wir alle als Gesellschaft, ob das die Schulen sind, ob das Jugendämter sind, ob das schulpsychologische Fachkräfte sind oder andere, bis hin auch zu den Eltern, den Kommunen, einfach sich bewusst sein, da passiert etwas in sozialen Netzwerken, im virtuellen Bereich, was in vielfältigster Weise Jugendliche negativ beeinflusst und auch zu Straftaten sie animiert. Und da müssen wir uns einfach intensiver mit auseinandersetzen.
Wir alle müssten genau hinschauen und Warnsignale bei Kindern und Jugendlichen ernst nehmen. Denn auch wenn in keinem der untersuchten Fälle die Pläne in die Tat umgesetzt werden konnten, könne es immer passieren, dass mal jemand durchs Raster der Sicherheitsbehörden rutscht.